Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue oder wir freuen uns auch heute hier mit euch zu sein, wieder zu Hause zu sein. Es ist immer wieder schön, mit euch gemeinsam den Gottesdienst zu erleben. Man ist für viele Dinge einfach wieder dankbar, wenn man wieder da ist. Ich freue mich jedes Mal mitzusingen, die Lieder, den Gesang zu genießen. Das ist etwas, was mir persönlich auch sehr fehlt. Deswegen genieße ich das immer auch wieder hier zu sein. Wir ist viel richtiger. Wir haben im letzten Jahr ja Nachwuchs bekommen, Zwillinge. Und jeder, der jetzt so in den letzten 2 Jahren Kinder bekommen hat, der weiß, dass diese Zeit so ein bisschen schwierig war wegen der ganzen Pandemie. Und man wusste ganze Zeit oder man wusste sehr oft nicht, ja, was für Regeln werden gelten, wie wird das sein. Gefühlt bis kurz vor der Entbindung hat man immer verschiedene Nachrichten gehört. Man hat sich teilweise dann auch angefangen zu informieren, welches Krankenhaus hat welche Regeln. Weil so eine Geburt ist ja schon ein Ereignis, wo man als Vater gerne dabei sein möchte. Zumindest hoffe ich das, dass wir Väter das möchten. Aber man hat gehört, dass da jedes Krankenhaus eigene Regeln hat, dass einige sehr streng waren und so weiter und so fort. Und das war dann so eine Situation, dass man sehr angespannt war. Man wusste nicht, wie wird das sein, was wird sein. Man wusste nur halt, irgendwann ist der Moment so weit. Bei uns war es dann so, aufgrund der medizinischen Situation wurde uns gesagt, dass die Zwillinge per Kaiserschnitt entbunden werden müssen. Und so hatten wir dann auch einen Termin. Gut, der wurde es dann nicht, weil es sich früher angekündigt hat. Aber so sind wir dann ins Krankenhaus und in dem Krankenhaus und zu der Zeit wurde mir dann gesagt, ja, Sie dürfen mit rein, Sie dürfen mit in den Kreissaal, Sie dürfen nach der Geburt, nach der Entbindung noch ungefähr 4 Stunden da bleiben und geht die Frau mit den Kindern dann aus dem Kreissaal raus und ab dem Moment müssen Sie das Krankenhaus dann verlassen als Mann und Sie dürfen dann irgendwann Ihre Frau und die Kinder abholen. So, das war so die Situation und tatsächlich, dann der Tag ist gekommen, der 3. April. Die Kinder sind auf die Welt gekommen. Wir hatten dann 4 Stunden im Kreissaal, um uns kennenzulernen. Und das war irgendwie so eine Situation, die man so nicht wirklich greifen kann. Man hat plötzlich noch 2 weitere Kinder. Es ist alles so neu. Und das reicht auch eigentlich nicht aus, um diese Emotionen und diese Gefühle, diese Situation zu verarbeiten. Aber dann waren diese 4 Stunden ruckzuck vorbei. Und dann kam die Hebamme rein und sagte, so, es geht jetzt auf die Station und sie dürfen sich jetzt verabschieden. Und so bin ich dann aus dem Krankenhaus raus. Ich wusste, okay, ich habe jetzt 3 Kinder, von 1 auf 3. Ich habe mich aber nicht gefühlt wie ein dreifacher Vater. Ich bin nach Hause, ich wusste, zu Hause ist unser Ältester und ich wusste auch, da gibt es jetzt noch mehrere Aufgaben zu erledigen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich 3 Kinder hatte, aber ich wusste, es kommt der Tag, wo ich meine Frau abholen werde, wenn alles gut geht und meine 2 Kinder. Und dann sind wir zu 5, dann habe ich meine 3 Kinder und dann werde ich mich auch wie ein dreifacher Papa fühlen. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich müssen sich die Jünger an Himmelfahrt ähnlich gefühlt haben. Jesus fährt in den Himmel auf, ist weg, Jesus sagt ihnen, ich bin bei euch, ich komme wieder, wartet auf den Heiligen Geist und er ist weg. Und jetzt stehen sie da, sie wissen, irgendwas wird passieren, es wird sich viel ändern oder es hat sich jetzt schon viel geändert, Jesus ist nicht mehr da. Wie das aber genau aussieht, wie sich ihr Leben verändert. Ich glaube, das konnten sie in der Situation noch gar nicht einschätzen. Das Thema der heutigen Predigt lautet, eine Begegnung mit Jesus Christus führt zu einer großen Aufgabe. Und den Predigttext lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 1, die ersten 14 Verse aus der Apostelgeschichte. Ich lese direkt ab Vers 1. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Apostel, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinen Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Das Ereignis, von dem wir hier gerade gelesen haben, ist ja das, was wir auch als Himmelfahrt beschreiben und das, was wir als Himmelfahrt kennen. Dieses Ereignis wird uns in den meisten Evangelien beschrieben, meistens relativ kurz. Matthäus ist da der beschreibt das am deutlichsten oder nimmt sich am meisten Zeit dafür. Und in der Beschreibung von Matthäus finden wir dann auch diesen bekannten Missionsbefehl, der vermutlich auch das bekannteste ist aus dieser Himmelfahrtsgeschichte oder aus diesem Himmelfahrtsereignis. Das ist das, was alle damit auch verbinden. Das ist nachzulesen in Matthäus 28. Der Evangelist Lukas, der hat das in seinem Evangelium auch aufgefasst, aber er beschreibt die Himmelfahrt dort relativ kurz. Das hat Viktor uns heute ja vorgelesen. Also er geht nicht so genau darauf ein, was dort passiert, um die Umstände. Er beschreibt das einfach nur kurz. Dieser Lukas ist aber ja auch der Verfasser der Apostelgeschichte. Und das stellen wir auch fest, wenn wir das so nacheinander lesen, Lukas und dann die Apostelgeschichte, dass das aneinander anschließt. Und er hält es scheinbar nochmal für wichtig, es nicht bei diesen paar Versen am Ende vom Lukas-Evangelium zu belassen, sondern dieses Ereignis nochmal aufzugreifen, nochmal damit anzufangen, was ist dort passiert, was hat Jesus gesagt. Und so lesen und so haben wir dann gerade auch den Text gelesen, den er dort an den Anfang packt. Denn diese Himmelfahrt von Jesus Christus ist der Startschuss für eine Bewegung, die die Welt für immer verändern sollte. Die Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium, sollte in die Welt hinausgetragen werden. Bei der Himmelfahrt gibt Jesus diesen Auftrag. Das ist eure Aufgabe. Ich möchte mich heute aber weniger mit der Himmelfahrt an sich und der damit irgendwie zusammenhängenden theologischen Bedeutung beschäftigen, sondern uns vielmehr auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, damit uns hoffentlich bewusst wird, was für ein besonderer Tag das für die Jünger gewesen sein muss. Und vielleicht findest du dich auch in einer ähnlichen Situation wieder. Wir alle haben unsere Aufgaben, wir alle haben unsere Herausforderungen und unsere Dienste hoffentlich. Und manchmal, glaube ich, geht es uns ähnlich wie den Jüngern an Himmelfahrt. Und vielleicht ist das heute so ein Moment, wo du auch feststellst, ja, eigentlich geht es mir so. Ich weiß nicht genau wie, ich weiß nicht genau, was ich tun soll, ich bin überfordert manchmal. Dann wünsche ich dir heute, dass du heute Sachen für dich persönlich mitnimmst, für deinen Dienst, die dir helfen und die dir auch in deinem Dienst dann voranbringen. Mein Wunsch ist, dass wir am Ende von Jesus Christus begeistert sind, begeistert davon, dass sich Jesus Christus in total unfähige und nicht gerade prädestinierte Menschen investiert und ihnen dann sogar das Wertvollste anvertraut, was er hat, nämlich das Evangelium, die Botschaft vom Evangelium. Und es wäre so schön, wenn du heute verstehen und erkennen könntest, dass sich Jesus Christus auch heute noch in Menschen investiert, dass er sich in dich persönlich investiert und auch dir den Mut macht, das weiterzugeben, was du in deinem Leben bereits erlebt hast, gelernt hast und das auch mit anderen Mitchristen, Geschwistern zu teilen und auch sie zu prägen. Und ich möchte heute auf drei Punkte eingehen. Der erste Punkt ist, Jesus Christus investiert sich persönlich. Der zweite Punkt ist, Jesus Christus vertraut uns Großes an. Der dritte, Jesus Christus bereitet den Weg vor und begleitet uns auf dem Weg. Ich glaube, dass es schon eine sehr herausfordernde Zeit für die meisten Jünger oder für die Jünger an sich gewesen ist. Also besonders die Tage um dieses Ereignis herum müssen sehr aufwühlend gewesen sein, so wie es gerade auch so ein bisschen in der Kindergeschichte angeklungen ist. Es war gar nicht mal so lange her, da wurde Jesus getötet. Die Jünger haben das mitbekommen. Gefühlt innerhalb von einer Woche hat sich die Stimmung total verändert in Jerusalem. Ihre Hoffnungen, ihre Träume, ihre Vorstellungen davon, wie das Leben mit Jesus Christus aussehen sollte, von jetzt auf gleich beendet. Alles vorbei, alles trostlos. Dann plötzlich die Botschaft, Jesus lebt. Jesus lebt. Und tatsächlich, nach und nach begegnet Jesus allen lebenden Jüngern. Er erscheint wieder alles gut zu sein. Es erscheint wieder alles so zu werden, wie es mal war. Na gut, Jesus, der erscheint manchmal einfach plötzlich, so lesen wir es in den Berichten. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Jünger schon viel mit Jesus erlebt haben und dass sie das an sich noch nicht mal so schockiert hat oder überrascht hat. Sie waren ja schon sehr, sehr viele Sachen von Jesus, ich sag's mal, gewohnt, sehr viele Wunder erlebt, sehr viele Ereignisse miterlebt. Aber das Ganze führt dazu, dass Jesus Christus dann irgendwann seine Jünger nach Galiläa zu einem Berg schickt. Und einige Jünger haben wirklich Probleme und Zweifel. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium, Matthäus 28. Für einige Jünger, wir wissen nicht für welche, das ist dort nicht beschrieben, aber für einige war diese ganze Situation, in der sie sich befanden, eine wirkliche Herausforderung. Und dann bekommen sie dort diesen, ja, ich würde fast schon sagen, diesen galaktischen Auftrag, geht hin in alle Welt. Ein paar Männer. Vielleicht waren die Frauen noch dabei, vermutlich schon. Zumindest die, die hier auch in diesem Text erwähnt wurden. Auf jeden Fall waren es nicht viele Menschen. Und ihnen wird gesagt, geht hin in alle Welt. Wie soll man das schaffen? Wie soll man diesen Auftrag auch nur ansatzweise erfüllen? Das klingt regelrecht so an Himmelfahrt, nach einem Himmelfahrtskommando. Ja? Dann hat eine Aufgabe, die eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Das kennt man ja so von diesem Begriff, das ist ein Himmelfahrtskommando. Man geht davon aus, das wird nicht klappen, das geht schief. Und irgendwie so, finde ich, klingt auch dieses Kommando oder dieser Auftrag hier an Himmelfahrt. Geht hin. Wie sollen das diese paar Leute schaffen? Das ist eigentlich unlösbar. Wir als heutige Bibelleser, wir haben ja den Vorteil, dass wir wissen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Wir wissen, was ein paar Tage später an Pfingsten passiert. Wir kennen die Kirchengeschichte dann, die dann jetzt schon 2000 Jahre auf dem Buckel hat. Wir wissen genau, was passiert ist. Die Jünger, die haben diese Perspektive ja nicht. Die wussten ja nicht, was da passiert. Die wussten auch nicht, wie das mit Pfingsten wird, was der Heilige Geist alles verändern wird. Sie stehen dort nur und haben diesen Auftrag. Was die Jünger aber hatten, und das finde ich interessant, ist, dass Jesus die Jünger circa 3 Jahre auf diesen Moment, auf diesen Auftrag, den er ihnen hier erteilt, vorbereitet hat. Jesus hat sich investiert in die Jünger. Sie geprägt, er hat sie geschult und er hat sie in und durch und aus Krisensituationen herausgeführt. Diesen ganzen Weg hat Jesus mit ihnen gemacht. Und die Frage, die wir uns jetzt hier kurz stellen wollen, ist, wie sah dieses Investieren, das Jesus getan hat, hier genauer aus? Das Erste, was ich hier nennen möchte, Jesus beruft ganz gezielt und ganz persönlich. Wenn wir die Evangelien lesen, dann stellen wir fest, oder dann wissen wir, dass Jesus oft umringt war von Menschen. Menschenmassen wollten zu Jesus, sie wollten ihn hören. Menschenmassen wollten zu Jesus mit ihren Problemen, mit ihren Krankheiten sind sie zu Jesus gekommen. Und wir lesen ganz oft, dass ganz, ganz viele Menschen, bis zu tausenden Menschen, Jesus belagerten und umringten und irgendwas von Jesus wollten. Aber trotzdem nimmt sich Jesus nicht diese ganze Masse und versucht sie zu verändern oder versucht sie zu schulen. Er predigt, ja, was macht er? Aber trotzdem nimmt er sich ganz gezielt 12 Männer und fängt an, sich in diese 12 Männer zu investieren. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Und die Auswahl dieser Männer auf den ersten Blick ist nicht unbedingt sehr durchdacht. Ja, das ist zum Beispiel Petrus, ziemlich vorlaut, was auch immer wieder zum Problem wird, seine große Klappe. Er fällt immer wieder auf die Klappe, weil sie so groß ist. nicht durchdacht. Wäre jetzt nicht der erste, den man sich aussuchen würde. Dann haben wir so ein paar Choleriker, Jakobus und Johannes. Wir haben uns gesagt, das sind Donnersöhne. Charakterlich, denke ich, gibt es auch einfachere Leute. Dann ist da zum Beispiel ein Zelot, das war so eine politische Gruppierung, würde man es nennen, die aber auch ziemlich kämpferisch waren und sehr radikal in ihren Einstellungen waren. Der Mann hieß Simon, den hat er auch mit dazu genommen. Weiß ich auch nicht, ob ich den nehmen würde als erstes. Dann gibt es aber auch noch andere Persönlichkeiten, die ziemlich anstrengend waren, zum Beispiel Thomas. Ich stelle mir Thomas unfassbar schwierig vor, von der Persönlichkeit, immer am Zweifeln, am Hinterfragen. Ja, wo sollen wir denn gehen? Woher wissen wir denn? Und so weiter. Die Fragen, die man von Thomas liest, das hat immer so was Weinerliches. Und ich persönlich finde das sehr, sehr anstrengend, sowas. Jesus nimmt ihn mit dazu. Dann haben wir da aber auch jemanden, den wir eigentlich heute als totale Fehlinvestition bezeichnen würden. Judas Iskariot. Wer wird sich heute in so eine Person investieren? Vor allem mit dem Wissen, was passiert. Jesus nimmt ihn dazu und auch in ihn investiert sich Jesus. Genau diese Männer nimmt Jesus an und fängt an, 3 Jahre ganz intensiv, Tag zu Tag mit ihnen zu leben, sich in sie zu investieren. Er wählt ganz gezielt aus. Das Zweite, Jesus schult schrittweise. Wisst ihr, Jesus haut seinen Jüngern nicht Tag für Tag irgendwelche theologischen Zusammenhänge um die Ohren, irgendwelche ganz, ganz wichtigen theologischen Erkenntnisse und predigt sie zu und sie müssen irgendwie das Ganze ordnen. Nein, er schult sie Schritt für Schritt. Er führt sie Schritt für Schritt in die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Er hilft ihnen in diesen Lebenssituationen immer wieder auf ihn fokussiert zu bleiben. Zum Beispiel schickt er seine Jünger auf einen stürmischen See, beziehungsweise ein andermal, er schickt seine Jünger auf einen See, der dann stürmisch wird. Dann ist er aber auch gleichzeitig in ihrer Nähe und er zeigt den Jüngern damit, dass er Macht hat. Er hat die Macht über die Naturgewalten. Das dürfen sie lernen. Schritt für Schritt, nicht direkt am Anfang, das passiert irgendwann später. Sie dürfen verstehen, dieser Jesus, das ist egal, wo ich bin. Egal ob im stürmischen See, am Land, dieser Jesus, der hat die Macht über alles. Oder er vermehrt vor ihren Augen Brot und Fische. Da, wo alle nur die Unterversorgung sehen, versorgt er. Er heilt vor ihren Augen teilweise Menschen mit Krankheiten, die vorher noch nie geheilt wurden. Aussätzige, Taubstumme, er treibt böse Geister aus. Sie sind dabei, sie dürfen das alles sehen. Er weckt sogar tote Menschen zum Leben auf. Da, wo alle nur das Ende sehen, Hoffnungslosigkeit, dürfen die Jünger in Jesus Christus das Leben sehen und das erleben, wie Jesus Christus zurück ins Leben führt. Schritt für Schritt offenbart sich Jesus seinen Jüngern. Jesus investiert sich aber nicht nur, sondern er macht auch etwas, was sehr damit zusammenhängt. Jesus führt durch Vorbild. Ich habe einen Arbeitskollegen, der predigt diesen Slogan oder dieses Prinzip, diesen Satz, ist ja sicherlich bekannt, führen durch Vorbild. Der sagt das immer wieder, er ist ein Bauleiter, hat dann Verantwortung auf der Baustelle und der sagt immer wieder, führen durch Vorbild. Und wisst ihr, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es keinen anderen oder keine andere erfolgreiche, biblische, ja auch keine andere Möglichkeit und keinen anderen Weg gibt, als durch das eigene Vorbild zu führen, wenn man jemanden anführt, wenn man jemanden anleitet. Man kann das nur durchs eigene Vorbild tun. Jesus tut das. Und damit meine ich nicht, dass hier jemand so, oder dass wir, wenn wir das auch versuchen, so eine perfekte Fassade aufbauen, dass alle, die uns sehen, meinen, oh, der ist aber vorbildlich. Guck mal, das ist so vorbildlich, was der meint. Nee, das meine ich gar nicht, dass man da etwas Perfektes aufbaut, sondern eigentlich mehr oder weniger fast das Gegenteil. Jesus hat nichts aufgebaut. Jesus war einfach transparent. Jesus war einfach total transparent. Jesus verstellt sich nicht. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit seinen Jüngern gelacht hat. Es ist manchmal so ein bisschen schwierig vorzustellen, ja, aber Jesus war ja 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Und ich bin mir ziemlich sicher, so wie das in der Gemeinde auch ist, wir reden ja nicht nur über ernste Dinge. Es gibt viele Lebenssituationen, wo wir miteinander lachen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch Jesus mit seinen Jüngern solche Situationen hatte, wo sie sich gefreut haben, wo sie miteinander gelacht haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus sich da nicht krampfhaft versucht hat zu verstellen. Jesus war authentisch. Genauso aber auch andersrum. Als er in den Tempel kommt und sieht, dass dort andere Situationen sind, die ihm nicht gefallen, wird Jesus zornig. Und da ist er auch total authentisch in dem, was er tut, als er den Tempel reinigt. Und er hat auch keine Angst darüber, was die Jünger jetzt denken oder ob sie ein falsches Bild von ihm bekommen. Jesus nahm die Jünger mit in sein Leben, in seinen Alltag, aber auch in sein Gebetsleben. Einige Jünger auf besondere Art und Weise. Er nahm die Jünger mit hinein in seine Beziehung zu seinem Vater. Und egal, was er von seinen Jüngern verlangte, die Jünger wussten, wenn er etwas von uns verlangt, dann hat er es auch immer selber getan. Er verlangt nichts, was er nicht bereit ist zu tun oder bereits getan hat. Und man könnte hier noch viele andere Dinge aufzählen, wie Jesus sich investiert, aber ich möchte nur noch einen letzten Punkt und das dann dabei belassen. Jesus lässt Fehler zu. Jesus lässt Fehler zu. Wenn man ein wenig gemein sein will, dann könnte man sagen, dass die Jünger eigentlich durchgängig fast alles falsch gemacht haben oder nicht vollkommen richtig gemacht haben oder unvollkommen gemacht haben. Da hat immer irgendwas gefehlt, wenn wir die Evangelien lesen. Das ist oft echt so Stückwerk. Ja? Das ist nie so eine vollkommene Erfüllung des Auftrags. Und irgendwo ab Apostelgeschichte 2 ändert sich das dann so langsam und dann hat man das Gefühl, jetzt haben sie es verstanden. Gut, wir wissen ja als Bibelleser, dass dort etwas sehr Entscheidendes passiert. Entweder sie vergaßen Dinge oder sie konnten Dinge nicht verstehen und ständig lesen wir davon. Aber Jesus reißt nicht irgendwann mal der Geduldsphasen und er tauscht nicht einfach so die Truppe aus und sagt so, ihr drei, ey, sorry, das sind jetzt echt zu viele Fehler oder ihr versteht das gar nicht, was ich euch sage. Ich hole mir jetzt mal drei, die ein bisschen schlauer sind, die ein bisschen schneller begreifen, die vielleicht sogar ein bisschen mehr Vertrauen haben. Nein, er lässt Fehler zu, er korrigiert das, er ermahnt sie, aber er lässt immer wieder Fehler zu und er gibt seinen Jüngern auch die Möglichkeit und immer wieder die Chance, diese Fehler dann auch zu verbessern. Und auch wenn Jesus mit seinen Äußerungen oft sehr forsch klingt, so ist er dennoch sehr gnädig und gütig, weil er weiß, dass die Jünger einige Sachen erst durch und erst mit dem Heiligen Geist verstehen und erkennen werden. Und so dürfen wir hier festhalten, auch wenn dieser Auftrag schier unmöglich zu erfüllen zu sein scheint, Jesus Christus hat seine Nachfolge auf diesen Moment vorbereitet. Er hat sich investiert. Es war nicht so, dass sie auf einmal auf einem Hügel standen, einen Auftrag bekommen haben und überhaupt nicht wussten, was zu tun war. Nein, Jesus hatte sich 3 Jahre lang in diese Jünger investiert, sie geprägt und sie vorbereitet. Der zweite Punkt, Jesus vertraut seinen Nachfolgern Großes an. Ja, trotz dieser Vorbereitung ist es ziemlich erstaunlich, dass Jesus Christus die Verbreitung der wichtigsten Nachricht für die Menschheit in die Hände von Menschen legt. Also wir müssen uns mal vor Augen führen, was es Jesus Christus gekostet hat, dass diese Botschaft so ist, wie sie ist. Er kam auf diese Welt, er erniedrigte sich bis zum Tod, er nahm Leid, Misshandlung, Ablehnung und als Höhepunkt die Schuld und Sünde der ganzen Welt auf sich. Und nachdem er den Tod besiegt hat und einen Weg der Versöhnung geschaffen hat, da wo alles fertig ist, wo es nur noch darum geht, diese Botschaft, den Sieg zu verkündigen, da legt er das in die Hände der Jünger, der Menschen. Er überlässt die Verbreitung der frohen Botschaft den Menschen. Wenn wir uns die Evangelien nochmal vor Augen führen, dann stellen wir fest, dass diese Aussendung, die Jesus hier ja in einem großen Rahmen eigentlich durchführt, nicht die erste ist. Also die Jünger wussten schon ein bisschen, was auf sie zukommt. Jesus hatte seine Jünger schon einmal ausgesandt. Das lesen wir in der Mitte ungefähr des Matthäus-Evangeliums. Die Aussendung damals war eine relativ begrenzte, sowohl von dem Ort, also sie sollten nicht in die ganze Welt gehen, sondern Jesus hat das sehr viel gezielter damals gesagt. Das war wie so eine Art Generalprobe, könnte man es nennen. Sie wussten also schon in gewisser Weise, was für eine Aufgabe auf sie wartet, wie so eine Aussendung aussieht. Sie werden losziehen und predigen. Aber trotzdem finde ich es erstaunlich, weil das hier eine ganz andere Hausnummer ist. Und ich frage mich immer wieder, warum Gott die wichtigste Aufgabe in die Hände von uns Menschen legt. Warum macht er das nicht selber? Zum Beispiel Mission. Jesus Christus wäre doch der perfekte Missionar. Er könnte Menschen mit seiner Vollmacht zur Bekehrung führen, zur Buße führen. Es wäre so vollkommen. Warum macht er das nicht selber? Gemeindegründung oder Gemeindeleitung. Jesus Christus wäre der perfekte Gemeindegründer und Gemeindeleiter. Vollkommen, fehlerlos. Warum macht er das nicht selber? Warum benutzt er uns Menschen? Seelsorger. Das lesen wir teilweise in den Evangelien. Es ist ja so spektakulär, wie Jesus Seelsorge macht. Er zeigt den Menschen das eigentliche Problem in ihrem Herzen, auch wenn die Menschen es teilweise gar nicht, ich habe das Gefühl, manchmal gar nicht selber verstehen. Jesus kennt das Problem und er nennt es. Jesus Christus wäre in allen Dingen der perfekte Mann. Aber Gott zieht es vor, sich durch schwache, durch fehlerhafte und unvollkommene Menschen verherrlichen zu lassen. Er verherrlicht sich durch die Schwachheit und die Unvollkommenheit, indem er mit seiner Vollkommenheit unsere Schwäche vervollständigt. Und ich weiß nicht, wie es euch, wie es dir persönlich geht, aber ich habe oft in den Aufgaben und Diensten, die ich zurzeit ausführe, das Gefühl, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich komme hier nicht weiter. Wie soll ich das machen? Die Aufgabe scheint manchmal so groß und man selber scheint so fehlerhaft, so unvollkommen zu sein. Und man denkt sich, wie soll das werden? Ich brauche gewisse Eigenschaften her, die habe ich nicht. Ich brauche gewisse Gaben, die habe ich nicht. Wie soll das enden? Aber dann darf ich immer wieder in diesem Gedanken Ruhe finden, dass es Gott ist, der in seiner Vollkommenheit meine Unvollkommenheit ergänzt. Er füllt die Lücken, die ich hinterlassen habe und die ich immer noch hinterlasse. Er ist es. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Vielleicht fühlst du dich oder empfindest deine Situation, in der du gerade bist, in der du gerade dienst, genauso. Der dritte und letzte Punkt, bevor wir zur Zusammenfassung und Anwendung kommen, ist: Jesus Christus bereitet den Weg vor und begleitet uns auf diesem Weg. Jesus Christus vertraut seinen Jüngern also eine große Aufgabe an, aber damit ist für ihn nicht Schluss. Ja, so nach dem Motto, so, okay, ich bin jetzt raus, also alles, was ihr nicht tun konntet, Kreuzigung, Auferstehung, das habe ich jetzt übernommen und ab jetzt seid ihr dran. Nein, das macht er so nicht. Er kümmert sich auch darum, wie es weitergehen muss, wie es weitergehen soll. Er hat den Weg vorbereitet, das stellen wir als Bibelleser fest, und er begleitet sie dann auch auf diesem Weg. Wir haben gelesen, dass Jesus Christus ganz klar die Anweisung erteilt hat, geht erstmal zurück nach Jerusalem und wartet. Wartet einfach gesagt auf den Heiligen Geist. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Jünger vielleicht auch in seiner Art direkt loslegen wollte mit dem Auftrag. Wir wissen, was zu tun ist, warum noch warten. Jesus sagt, nein, ihr geht zurück und ihr wartet. Ich kümmere mich auch darum, dass das funktioniert. Ich gebe euch nicht nur den Auftrag, sondern ich kümmere mich um euch. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist mein Beistand. Dieser Geist wird euch leiten, er wird euch die Kraft geben, er wird euch die Kreativität geben, die ihr braucht. Er wird euch den Mut und die Weisheit geben, die ihr benötigt. Er wird euch die richtigen Worte schenken. Und durch diesen Heiligen Geist bin ich bei euch. Ihr seid nicht allein und egal, wo ihr euch befinden werdet, egal, wie viele Menschen euch umgeben oder wie alleine ihr sein werdet, ich bin da. So wie ich in meiner Gestalt als Jesus Christus euch in den unmöglichsten Situationen, zum Beispiel auf dem stürmischen See, begegnet bin, so wird der Heilige Geist immer und überall bei und mit euch sein. So wie ich nach meiner Auferstehung nicht von Wänden oder verschlossenen Türen aufgehalten wurde, so wird auch der Heilige Geist nicht von Mauern oder verschlossenen Gefängnistoren aufgehalten werden können. Ich werde bei euch sein. Ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Und Jesus Christus wirft seine Jünger hier nicht einfach ins kalte Wasser und dann schaut er, ob sie schwimmen lernen oder ob sie ertrinken, so nach dem Motto, ja, wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir Menschen sind ja oft so, wenn wir Aufgaben verteilen und nicht vorbereitet haben, ja, dann komm, mach das mal und wir gucken mal, wie es wird. Und entweder es klappt oder halt nicht. Jesus ist nicht so. Er hat vorbereitet und bereitet auch dann den Weg, auf dem wir gehen sollen, vor und ist mit uns. Ich möchte nochmal zusammenfassen und dann zwei Dinge für uns persönlich, für dich persönlich mitgeben. Mich persönlich beeindruckt die Tatsache, wie Jesus Christus Leiterschaft lebt. Jesus Christus investiert sich ganz bewusst und ganz gezielt in Menschen, die er für eine Aufgabe berufen hat. Jesus Christus prägt Menschen durch Beziehung. Darauf bin ich gerade nicht so intensiv eingegangen. Aber ich hoffe, wir haben das festgestellt. Das Leben besteht aus Beziehungen. Und es geht auch im Leben fast nur um Beziehungen. Und deswegen können wir auch, wenn wir Menschen prägen wollen, wenn wir auf Menschen oder wenn wir von Menschen lernen wollen, dann tun wir das am meisten im Rahmen einer Beziehung. Jesus prägt durch Beziehungen. Er tut das, indem er mit den Menschen lebt. Sie dürfen sehen, wie er die Herausforderungen löst. Sie lernen nicht theoretisch, wie Dinge zu organisieren oder zu erledigen sind, sondern hautnah. Sie lernen es lebensnah, es ist authentisch. Jesus mutet seinen Jüngern Schritt für Schritt mehr zu und lässt sich auch von Fehlern nicht abschrecken. Jesus ist sogar bereit, sich in Menschen zu investieren, die diese Investition eigentlich nicht wert sind. Jesus Christus ist bereit, Verantwortung zu übergeben. Und Jesus Christus kümmert sich auch über die Anwesenheit hinaus um seine Jünger, um uns. Und ich möchte dir, ich möchte uns heute zwei Dinge relativ praktisch hoffentlich für dich mitgeben, die du aus dieser Predigt, aus diesem Text mitnehmen kannst. Zum einen kann es sein, dass du dich in deinem Leben oder gerade in einer Situation befindest oder dass es in deinem Leben dazu kommt, dass du dich auch in einer ähnlichen Situation wiederfindest, wo du dich total überfordert fühlst. Überfordert mit deiner Lebenssituation, überfordert mit deinen Diensten, mit den Aufgaben, die vor dir liegen. Das können verschiedene Dinge sein. Das kann auch Beruf sein, Berufung. Und du stehst da und du siehst eigentlich nur die Aufgabe und du denkst dir, das packe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es angehen soll. Das ist zu groß. Mir fehlt das ist zu groß einfach. Das ist zu viel. Dann möchte ich dich einfach bitten, an diese Punkte zu denken. Gott hat dich persönlich erwählt. Er hat sich auf verschiedene Art und Weise in dich investiert und er tut es immer noch. Durch sein Wort, durch Menschen, durch Begleiter, durch Gemeinde. Man könnte das auch fortführen. Gott investiert sich und du darfst wissen, dass Gott bei dir ist. Er lässt dich nicht mit der Aufgabe alleine, wenn er dir eine Aufgabe gegeben hat. Er sagt nicht, erledige das und wenn es fertig ist, komm wieder, dann kriegst du eine neue. Nein, er geht mit dir mit. Er begleitet dich, er ist dabei und er hilft. Er ist alles, was du zum Erfüllen des Auftrags brauchst. Ich glaube, ich habe das Zitat schon mal zitiert, aber ich persönlich finde das so berührend. Je eher du feststellen wirst, dass Jesus alles ist, was du hast, desto eher wirst du feststellen, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Ein bisschen gebraucht, aber ich finde, das ist so tiefgehend. Und das darfst du wissen, wenn du dich in solchen Situationen wiederfindest, du hast alles, was du brauchst in Jesus Christus. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie die Lebenssituation ist. Zum anderen möchte ich uns dazu einladen, dass wir bereit sind und damit anfangen, Leiterschaft zu leben. Und damit meine ich jetzt nicht unsere Gemeindeleitung oder irgendwelche Leute, die einen Dienst haben, wo Leiter hintersteht, Chorleiter, Kinderstundenleiter und so weiter, sondern ich meine an jeden persönlich. Ich will dich dazu einladen, Leiter zu sein. Sei bereit, eine Beziehung zu jemandem einzugehen. Sei bereit, dich in irgendjemanden zu investieren. Wisst ihr, Gemeinde lebt davon, dass wir uns ineinander investieren. Es gibt vielleicht Leute, vielleicht bist du jahrelang erfahren in einem Dienst, du hast viele Erfahrungen sammeln dürfen, du hast selber von Leuten lernen dürfen, dann sei bereit, das jemandem weiterzugeben aus der Gemeinde, der auch auf diesem Weg ist, der vielleicht neu in einem Dienst ist, der neu im Glauben ist. Sei bereit, in Beziehung zu investieren und durch diese Beziehung dann auch Menschen positiv zu prägen. Sei bereit, dein Wissen, deine Fähigkeiten und alles, was du selbst bekommen hast, durch Gott von anderen Menschen auch zu teilen. Wisst ihr, ich hatte relativ am Anfang meiner Zeit bei meinem jetzigen Arbeitgeber eine Situation, da kam jemand zu mir und meinte, Thomas, eigne dir hier Wissen an, das dich unverzichtbar macht. Du musst Fähigkeiten entwickeln, dass du unverzichtbar bist. Ja, und dann behalte das für dich. So hat er es mir gesagt. Das ist, ich habe es verstanden, wie er das meinte. Er sagte, das ist dann sehr gut für Gehaltsgespräche. Das macht dich unverzichtbar. Menschlich gesehen verstehe ich das. Sich unverzichtbar machen, damit andere auf einen angewiesen sind. Aber das ist, und ich hoffe, das wissen wir, das ist kein biblisches Prinzip der Nachfolge. Das ist kein Prinzip für die Gemeinde. In der Gemeinde geht es nicht darum, etwas von Gott zu bekommen, das für uns sich zu behalten, sondern es zu teilen, es weiterzugeben, damit auch andere Menschen diesen Segen erleben und in ihrem Leben vorankommen. Vielleicht sind sie gerade in Situationen, in denen sie nicht weiter wissen und du kannst ihnen helfen. Sei bereit dazu. Sei bereit, authentisch zu sein. Wir Menschen haben leider den Makel, anders als Jesus, dass wir Fehler machen. Wir sind nicht fehlerlos. Ich glaube, das weiß jeder, der über sich selber nachdenkt. Aber sei trotzdem bereit, authentisch zu sein. Es ist okay, wenn andere auch deine Fehler mitkriegen. Es tut natürlich weh und es ist unangenehm, dann irgendwann sagen zu müssen, okay, das war nicht in Ordnung. Das muss man korrigieren, aber sei bereit dazu. Denn Jesus war authentisch und nichts ist prägender als Menschen, die authentisch leben. Lass dich auch nicht davon enttäuschen, wenn dein Gegenüber deinen Einsatz irgendwann nicht mehr erwidert. Jesus hat das Gleiche erlebt. Er hat sich bis zum Ende in einen Menschen investiert, der das dann nicht nur erwidert hat, sondern der ihn dann eiskalt verraten hat. Sei bereit, auch das zu tun, auch wenn du das Gefühl hast, okay, oder vielleicht sogar erlebst, wie du enttäuscht wurdest, wie jemand nach ein paar Jahren sagt, nee, das ist nichts für mich, diesen Dienst. Sei trotzdem bereit, dich zu investieren, es immer und immer wieder zu tun. Sei bereit, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Das möchte ich dir für dein Leben, für deine Nachfolge ganz praktisch mitgeben. Gott segne ein jedes Nachdenken. Gott segne dich in deinem persönlichen Nachdenken darüber, wen du vielleicht positiv auch mit beeinflussen kannst, in wen du dich investieren kannst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du dafür betest, dass Gott dir dann auch Menschen auf den Weg stellt, in den Weg stellt, wo du das ganz praktisch ausleben kannst. Amen. Ich würde gerne mit uns beten. Lass uns dazu aufstehen.